Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Von heute auf morgen und danach immer weiter bis hierher. Von dem Moment, in dem es losging, bleibt oft überhaupt nichts mehr.
Felix Mayer, einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Gerade haben wir schon Ihren ersten Titel des neuen Albums gehört, Liebevoll bis menschenleer. Gestern Abend waren Sie noch in Heidelberg im Kulturfenster auf Tour mit der Landstraßenmusik im Duo. Wie war's?
Es war wunderschön. Wir hatten schon einige Begegnungen mit Heidelberg und das war mal mindestens eine der schönsten, weil wir hatten ein volles Kulturfenster mit ganz vielen Leuten. Das war eine sehr aufmerksame und konzentrierte Stimmung. Und am Ende sehr euphorisch, das war wirklich toll.
Und den Song, den wir gerade gehört haben, Liebevoll bis menschenleer, am Ende gerade vorbei, vorbei, vorbei. Wie ist der entstanden?
Ich habe in den letzten Jahren das Gefühl, dass man sich mit dem Thema Krieg wieder befassen muss. Also dass das eine Größe in der öffentlichen Debatte geworden ist, die wieder normal ist. Also es ist, man scheint darüber wieder reden und nachdenken zu können. Und das finde ich eigentlich sehr erschreckend. Also es wird auch hierzulande ab und zu einfach wieder mit Säbeln gerasselt. Und das deswegen habe ich gedacht, es muss dann vielleicht auch wieder Antikriegslieder geben.
Gibt es da Möglichkeiten, wie gestern Abend in Heidelberg dann auch mit dem Publikum in Kontakt zu treten, anschließend noch zu reden?
Auf jeden Fall, wir sind Straßenmusiker. Ich fordere die Leute sogar während des Konzerts teilweise auf, dass sie mit uns in Kontakt treten sollen, wenn ihnen danach ist.
Was gab es da gestern Abend?
Während des Konzerts nicht so viel, die waren sehr brav.
Was heißt brav?
Naja, die Leute waren wie gesagt sehr konzentriert und haben da nicht viel dazwischen geredet. Was aber auch, also natürlich kann das auch stören, aber ich finde das eigentlich schön, wenn da wirklich ein Austausch zustande kommt. Wir haben ja früher viel auf der Straße gespielt und das ist natürlich genau der Unterschied zwischen Straße und Bühne, dass man sich auf einer Bühne so heraushebt. Ne? Also man ist schon einen halben Meter bis Meter höher als alle anderen. Das ist auf der Straße nicht so und genauso verlaufen die Gespräche dann oft auch mehr auf Augenhöhe auf der Straße. Aber wir geben uns da große Mühe, dass das auf der Bühne genau so bleibt und das nehmen uns viel Zeit am Ende.
Und zu spielen als Künstler, ist Konzert dann einfacher als Straße, weil man niemanden dazu bewegen muss, erstmal anzuhalten?
Konzert ist natürlich auch teilweise schöner als Straße, weil man auch leise anfangen kann. Auf der Straße muss man immer erstmal zeigen, hier sind wir.
Sie haben zum Teil ein Megafon dabei.
Das habe ich immer noch dabei, das habe ich auch auf der Bühne dabei. Aber ich muss nicht mehr erstmal einen Schrei absetzen, damit die Leute wissen, dass wir da sind. Und das schätze ich sehr, dass man Konzerte einfach leise anfangen kann. Weil das Schreien liegt mir dann doch nicht so sehr, dass ich das jetzt unbedingt noch weiter hätte haben müssen. Aber auf der Straße braucht es das halt.
Eine Albumkritik lautete: Das Album begeistert mit klugen, bissig humorvollen Texten und einer Musik, der man die Weltenbummelei aufs Schönste anhört. Unterschreiben Sie das genau so?
Wenn das jemand so geschrieben hat, ich finde, es gibt sehr viele schöne Beschreibungen unserer Musik. Jemand schrieb zum Beispiel mal etwas von dokumentarischer Popmusik. Das fand ich auch eine sehr schöne Zusammenfassung. Und da ich Dokumentarfotografie studiert habe, konnte ich mich da drin auch total wiederfinden, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich die Bilder, die ich früher als Fotos gesucht habe, jetzt als Formulierungen suche oder finde.
Wie haben Sie die Straßenmusik für sich entdeckt?
Wir wollten vor ungefähr 20 Jahren durch Europa reisen. Als allererstes nach Frankreich und dann hatten wir natürlich kein Geld dafür. Wir kamen gerade aus der Schule und das Geld, was wir hatten, haben wir für andere Sachen ausgegeben. Und dann ist ein Freund von mir draufgekommen, dass er eine Gitarre hat und dass er die ja auch ganz gut spielen kann. Und der ist immer noch Teil meiner Band. Erik Manus hat jetzt gerade sein erstes eigenes Album auch rausgebracht und mit dem bin ich dann losgezogen vor 20 Jahren. Und dann sind wir so durch Europa gereist. Irgendwann hatten wir einen Freund aus Frankreich, der hatte ein Auto, der hat uns dann gefahren. Der konnte zwar nicht Musik machen, aber wollte trotzdem gerne dabei sein. Und so ging diese ganze Sache los. Und das haben wir ein paar Jahre gemacht. Und das hat sich einfach so bewährt und es war so schön. Man konnte immer, man hat Europa kennengelernt, man hatte genug Geld, um gut zu essen, gut zu trinken. Für Hotelzimmer hat es nicht gereicht, aber das brauchte man damals irgendwie auch nicht. Das Wetter war ja gut.
Können Sie sich an den allerersten Auftritt als Straßenmusiker noch erinnern?
So ganz genau kann ich das nicht mehr verorten, aber ich würde mal vermuten, dass es in Berlin am Kollwitzplatz war. Damals waren solche Sachen am Kollwitzplatz in Berlin noch möglich. Da war es noch nicht familienübervölkert, wo dann irgendwie um 10 Uhr absolute Nachtruhe ist und keiner mehr einen Mucks sagen darf. Da haben wir das erste Mal, glaube ich, ausprobiert. Also auf jeden Fall war es in Berlin, bevor wir damit dann losgefahren sind irgendwann mal.
Es muss Sie so begeistert haben. Es klingt so ein bisschen, als wäre es ein Leben wie eine nie endende Klassenfahrt. Oder womit ist es vergleichbar?
Ja, das ist sehr schön. Also tatsächlich passiert es uns sehr häufig, wenn wir auf Tour sind, dass wir sagen, ach, schön, wieder auf Klassenfahrt. Das ist tatsächlich so ein bisschen das Gefühl dabei, wenn man mit vielen Leuten, die man gut kennt über die Jahre, dann wieder mal unterwegs ist und dann trifft man auf dem Weg ja auch inzwischen einfach so viele Leute, die man schon kennt, aus dem Publikum oder Veranstalter, die man wirklich sehr lieb gewonnen hat über die Jahre. Also es ist wirklich eine sehr schöne Geschichte.
Und dennoch ist es relativ ungewöhnlich, als Straßenmusikerband unterwegs zu sein. Wie schwer ist das auch heutzutage dann logistisch?
Das ist heutzutage fast ausgeschlossen, dass wir, also wir haben es, dieses Jahr haben wir es mal wieder hinbekommen, eine Woche zu finden, wo wir mal wieder Straßenmusik machen. Wir haben das seit 3 Jahren gar nicht gemacht. Also wir waren jetzt seit 3 Jahren gar nicht auf der Straße unterwegs, weil das sind alles Profimusiker aus unterschiedlichsten Gewerken und Genres und die haben einfach so viel zu tun mit ihren eigenen Projekten. Wir haben jetzt für die ersten 3 Monate des Jahres versucht, einen Termin zu finden, wo wir ein Video drehen können und Fotos machen können. Und es ist genau ein Wochenende zustande gekommen.
Ich habe ein Lied, wenn du hier bist und eins, wenn du gehst. Eines für und eins gegen den Schmerz. Eins, in dem sich die Menschen als Menschen verstehen. Es heißt, kommt Freunde, fasst euch ein Herz.
Fasst euch ein Herz, den Titelsong haben wir gerade gehört. Um was geht's da?
Ich habe das Gefühl, dass man, dass die Lage in der Welt und in unserem Land so ist, dass man sich wieder positionieren muss. Also, dass man irgendwie eine Seite ergreifen muss. Das ist vielleicht unter all dem Mist, der da draußen passiert in den letzten Jahren, vielleicht das Gute daran, dass man eine Position ergreifen muss und auch wenn die den anderen dann vielleicht nicht gefällt, also so wie mir ja auch viele Positionen nicht gefallen, muss man das aber trotzdem tun. Und das ist, das macht einige Sachen klar. Und fasst euch ein Herz, war von mir so als Parole, als Beitrag gemeint.
Erinnert mich so an diese typische Liedermacher-Attitüde, auch eine Haltung zu haben. Ist es das?
Ja, das ist, also das war mir von Anfang an wichtig, dass wir nicht nur Lieder über Liebe machen, weil das, ich habe das Gefühl, dass die Popmusik, im weitesten Sinne gehören wir ja auch zur Popmusik dazu, ist so das einzige Gewerk unter den Kulturschaffenden, was irgendwie so monothematisch daherkommt. Also im Theater wird mehr verhandelt, im Kino wird deutlich mehr verhandelt. Nur die Popmusik nimmt es sich irgendwie heraus, zu 95% nur aus Liebe zu bestehen. Und das ist doch irgendwie komisch, weil, also wenn die Welt zu 95% nur aus Liebe bestehen würde, dann wäre es wahrscheinlich eine andere. Und insofern muss man auch, finde ich, alles abbilden, was da draußen passiert, wenn man irgendwie sich als Kulturschaffenden begreift. Und das tue ich.
Wie viel Kritik kommt dann auch? Konstantin Wecker sagte neulich, er sei noch nie so sehr beschimpft worden wie in den vergangenen 2 Jahren.
Das habe ich mitbekommen. Das ist interessanterweise bei uns überhaupt nicht so, weil ich, glaube ich, eine andere Art habe zu schreiben. Ich bin da, Konstantin ist sehr konkret. Lustigerweise bei dem Lied, was wir gerade gehört haben, gibt es eine Version, wo nicht nur Cynthia Nikschas mitsingt, die hier jetzt auch gerade zu hören war, sondern Konstantin Wecker auch mitsingt. Konstantin ist sehr viel konkreter als wir. Also die Texte, die ich schreibe, sind ein bisschen poetischer und eher so von hinten rum gedacht. Da kann jeder das rein interpretieren, was er möchte. Konstantin ist teilweise wirklich sehr genau und bildet genau das ab, was er sagen möchte. Und gerade natürlich in seinen Blogs oder Facebook-Posts, die er absetzt, die ja teilweise sehr lang sind und wo er eben dann auch sehr konkret wird.
Wie wichtig ist es Ihnen dann, dass jeder auch selbst etwas da hineininterpretieren kann?
Naja, es birgt natürlich die Gefahr, dass da was reininterpretiert wird, was man auf keinen Fall möchte. Das ist mir aber bisher noch nicht passiert. Ich nehme mir sehr viel Zeit zum Schreiben und versuche, das damit auszuschließen. Also ich versuche schon, dass das Richtige reininterpretiert wird. Also, oder wenigstens nicht das Falsche. Aber ich finde, das eine sehr schöne Form des Schreibens. Es ist auch die einzige, die ich, also ich will keine andere machen und bin auch nicht auf der Suche nach einem anderen Stil oder sowas. Insofern ist es einfach das, was ich ganz gut kann. Und ich finde das sehr schön, wenn die Leute die Texte, die sie hören, mit ihrem eigenen Leben füllen können, sozusagen.
Und wenn Sie sagen, Sie nehmen sich sehr viel Zeit zum Schreiben, wie lange hat dann beispielsweise auch Fasst euch ein Herz gedauert? Kann man das so in Zeiten fassen überhaupt?
Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also das Lied ist relativ schnell als grobe Struktur entstanden. Also die Strophe, die beiden Strophen und den Refrain habe ich wahrscheinlich in 2 Tagen geschrieben. Und dann arbeitet es aber über die Zeit noch. Dann kommt die Musik dazu, dann streicht man wieder Sachen, schreibt andere dazu und es entwickelt sich noch. Also das ist dann noch nicht ganz fertig, wenn es geschrieben ist. Manche Lieder dauern aber auch von vornherein länger. Also das kann auch mal sein, dass man wirklich Wochen oder Monate an einem Text rumbastelt, bis man so weit ist, dass man denkt, okay, jetzt ist es so eine erste Fassung und die wird sich dann immer noch verändern.
Sie benutzen oft das Megafon. Ich habe in manchen Beiträgen aber auch gesehen über Sie, da rollen Sie auch schon mal einen Teppich aus und spielen darauf. Was hat es damit auf sich?
Da wir sehr viel unterwegs waren und dann auch ganze Tage in diesen Städten, in diesen Innenstädten verbracht haben, war es damals einfach immer schön, wenn man sich da auch so seinen eigenen Raum geschaffen hat, sozusagen. Und den haben wir uns einfach immer genommen und haben quasi aus der Straße auch ein bisschen so eine Bühnensituation gemacht, auch wenn das nicht erhöht war, aber wir haben einen Teppich hingelegt, wir hatten einen Globus dabei, wir hatten dann eben auch eine ganze Band mit Instrumentarium, also wir hatten Kontrabass und Schlagzeug, ein Akkordeon, mehrere Gitarren, also die Gitarristen haben auch Gitarren gewechselt zwischendurch. Also es war schon so an eine Bühnensituation angelehnt, so ein bisschen. Und dann haben wir uns haben wir es so perfektioniert, dass wir die Leute so um uns rum bekommen haben. Also erstmal natürlich mit sehr viel Abstand und mit der Zeit haben wir sie dann versucht, immer näher an uns ranzuholen und hatten dann am Ende wirklich so eine kleine Arena um uns rum aus Menschen. Und dieser Teppich war einfach angenehm, weil man da auch mal irgendwie sich hinsetzen konnte, noch mit jemandem aus dem Publikum einen Kaffee trinken konnte und reden. Teilweise kamen auch von den Sendern oder von den Zeitungen dann Leute zum Interview da vorbei und das war einfach irgendwie ganz gemütlich.
Die große Kunst als Straßenmusiker ist vermutlich dann auch den richtigen Ort zum Spielen zu finden. Mhm. Wie schwer ist das?
Ich halte es für relativ anspruchsvoll und habe die Band damit teilweise auch zum Wahnsinn getrieben, wenn ich gesagt habe, nee, also ich finde die Ecke hier irgendwie nicht so gut. Lass uns mal 10 Meter weitergehen. Also so im Detail war das dann manchmal ein bisschen nervig. Für welche Richtung entscheidet man sich zum Beispiel? Also ich habe es für absolut entscheidend gehalten, dass man sich überhaupt für eine Richtung entscheidet. Also, da sind wir wieder beim sich positionieren. Man sollte nicht vom Rand in die Straße reinspielen, sondern man sollte da irgendwie ein Riegel in dieser Straße sein und sagen, hier bin ich.
Hat ja schon was von Feng Shui.
Damit kenne ich mich nicht so aus, aber
es klingt so.
Wahrscheinlich ist es so, ja. Auf jeden Fall macht es einen Eindruck bei den Menschen, wenn da was im Weg steht und nicht einfach nur was so am Rand, wo man, das lädt ja geradezu dazu ein, dran vorbeizugehen. Und ja.
Gibt es Lieblingsstädte? Sie sind viel im Norden unterwegs, weniger im Süden. Hätten Sie in Stuttgart einen guten Ort, wo Sie spielen wollen?
Auf der Königstraße. Wir haben viel in Stuttgart gespielt damals. Also wir hatten so bestimmt 3x3 Tage oder sowas, die wir in Stuttgart auf der Straße gespielt hatten. Es gab einen, ganz am Anfang lief das mit dem Booking noch nicht so gut. Ja, also da wurden zwar schon Konzerte gebucht, aber es hat nicht so richtig funktioniert. Da haben wir in einem Laden gespielt, der hieß Beat Club. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Und
kann ich leider auch nichts zu sagen.
Ja, und der sollte ein Konzert veranstalten. Und als wir da ankamen, hatte noch nicht mal jemand die Plakate von der Post abgeholt. Und dann hat unser damaliger Tourmanager gesagt, pass auf, wenn ihr jetzt hier das alles an die Wand gefahren habt, dann legt uns jetzt wenigstens ein langes Kabel bis in die Königstraße. Und dann haben wir dann einen Auftritt gemacht, als wäre das die Bühne. Mit Piano, mit E-Gitarren und allem drum und dran. An einem lauen Sommerabend, und es war wirklich ein großer Erfolg. In den Beatclub wären wahrscheinlich nur 20 Leute gekommen oder sowas. Und so hatten wir ein wirklich großes Konzert unter freiem Himmel. Das war quasi unser erstes Open-Air-Konzert.
Wir hören jetzt noch einen Song, nämlich Nach der Mittelmäßigkeit. Da ist auch eine tolle Zeile drin. Eine Stadt mit einer Straßenbahn kann vermutlich nicht ganz schlecht sein. Ist sie in einer ganz besonderen Stadt entstanden?
Also ich glaube, dass sie aus Warschau kommt. Das war so eins der letzten Male, dass ich als Fotograf unterwegs bin. Und ja, ich gebe zu, ich bin Romantiker. Es ist solche Orte wie Straßenbahnen finde ich einfach wunderschön als Orte der Begegnung, und die haben einfach eine gewisse Patina.
Muss man vielleicht auch Romantiker sein, um so ein Leben überhaupt führen zu können?
Mit Sicherheit. Ja, also eine Portion Idealismus und Romantik oder die Suche danach gehört auf jeden Fall dazu.
Und dennoch sind es ja nicht nur die schönen Seiten, die einem auf der Straße begegnen, sondern wirklich auch die harte Realität. Inwiefern bauen Sie dann diese auch in den Song Nach der Mittelmäßigkeit ein?
Also die Zeile mit der Mittelmäßigkeit hat wieder sehr viel mit unserer Gesellschaft zu tun. Wir begreifen uns ja irgendwie als Krone der Schöpfung, nicht nur wir Menschen, sondern insbesondere noch wir westliche Gesellschaft. Und ich glaube, dass das erst die Mittelmäßigkeit ist. Und wenn wir es wirklich schaffen wollen, gute Menschen zu sein, eine gute Menschheit zu werden, dann müssen wir die Mittelmäßigkeit, in der wir gerade unterwegs sind, überwinden.
Hören wir jetzt Felix Mayer in SWR1, Leute.
Die ganze Nacht mit Quatsch verbracht, verrannt, betrunken, losgelacht und dann am Morgen immer noch nicht satt. Die größte Frage ist und bleibt, was kommt nach der Mittelmäßigkeit und ob am Ende jeder was zu fressen hat.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute, wir nehmen uns die Zeit.
In einem Land der beschränkten Unmöglichkeiten werden schon morgens Wohlstandssorgen diskutiert.
Wir hören immer mal so ins neue Album rein. Vor dem Fenster haben wir jetzt gerade gehört. Das ist ja schon der Beginn ganz, wie soll man das formulieren, mit der Trommel. Es geht so erstmal ganz leise los, aber trotzdem hat man den Eindruck, ein Herz pocht. Wie beschreiben Sie das?
Ja, das Mittelalter, was dann im Refrain vorkommt, das wird da schon so ein bisschen vorangekündigt. Irgendwie hat es was Martialisches und dabei dann aber auch wieder ich finde das ein sehr spannendes Lied geworden, weil es dann wieder den Bogen zum Chansonhaften irgendwie auch findet mit diesem Lalalalai, Lalalai, da wieder drauf zurückkommt. Und das ist eines dieser Lieder, wo das Label dokumentarische Popmusik vielleicht sehr gut passt, weil es so Alltagsbeschreibungen irgendwie sind, Beobachtungen aus dem Zug, von der Straße und
da kommen ganz viele Beobachtungen vermutlich zusammen. Sie malen ja diese Bilder auch im Kopf. Was für eine Geschichte erzählen Sie da letztendlich? Weil jeder hat ja immer so seine persönliche Geschichte, die er damit verbindet. Wenn Sie das jetzt vielleicht umformulieren müssten in einen Film, welcher Film läuft so vor dem Fenster ab?
Tatsächlich wahrscheinlich dann eher ein Dokumentarfilm, der sich mit der Jetztzeit beschäftigt, mit den Leuten, mit unterschiedlichen Facetten von Gesellschaft. Da gibt es ja zum Beispiel den kleinen Jungen, der seine Biomilch nicht trinken will. Das ist ja was auf jeden Fall, was immer mehr eine Rolle spielt, dass man irgendwie sich gesund ernähren soll und da wahnsinnig drauf geachtet wird, so offensichtlich Sachen gut zu machen. Egal, ob die dann im Endeffekt wirklich gut sind oder nicht. Hauptsache, da steht Bio drauf. Also das setzt sich aus verschiedenen Bildern zusammen, verschiedenen dokumentarischen.
Ja, wenn wir allein dieses Bild jetzt gerade nehmen, Sie sind selbst zweifacher Vater. Welche Bilder kommen auch da wahrscheinlich dann regelmäßig in der Musik vor?
Gar nicht so viel. Ich brauche aber auch immer ein bisschen, bis ich ein Thema für mich verstanden habe und dann in zu einem Lied umsetze. Also auf diesem Album zum Beispiel ist das letzte Lied ein Schlaflied. Das schaffen wir heute wahrscheinlich nicht zu spielen. Es passt auch noch nicht so gut zur Tageszeit. Insofern ist es auch ganz in Ordnung. Aber da kommt es tatsächlich drin vor.
Und das Leben als Familienvater vereinbar als Straßenmusiker vermutlich weniger. Sie sagt eben auch mal, seit 3 Jahren waren Sie jetzt nicht mal auf der Straße unterwegs.
Das hat aber nicht so viel damit zu tun. Das hat eher was damit zu tun, dass ich diese wahnsinnig professionelle Band, die sind halt fast alle sogar studierte Musiker, einfach nicht mehr so leicht zusammenbekomme. Und wenn ich sie zusammenbekomme, dann probe ich lieber mit ihnen oder mache oder drehe ein Video, als dass ich dann mit ihnen wieder wochenlang auf die Straße gehe. Das würde schon gehen, aber es ist eigentlich ganz, ganz gut vereinbar. Also seit ich das mache, seit 7, 8 Jahren, also unter dem Namen Felix Meyer, der wirklich mein eigener Name ist natürlich, unterwegs zu sein, sind wir immer im Jahr 3 Monate weg ungefähr. Oder bin ich im Jahr 3 Monate weg. Und dafür bin ich aber auch 9 Monate da. Und das ist wiederum
schon
relativ ungewöhnlich.
Ja. Als Straßenmusiker sind Sie ganz nah dran an den Menschen, von der Spaltung von der Gesellschaft, von der aktuell immer die Rede ist. Haben Sie die auch bei den Menschen wahrnehmen können?
Das würde ich so nicht sagen. Also natürlich merkt man, dass ein Riss durch die Gesellschaft geht. Ich weiß nicht, seit wann der schon da ist. Ich würde mal vermuten, ungefähr seit der Wende ist er auf jeden Fall größer geworden. Weil da plötzlich, das wird jetzt sehr theoretisch und das ist vielleicht auch nur meine Sicht der Dinge, aber ich glaube, dass das Gleichgewicht dadurch so ein bisschen kaputt gegangen ist. Dem Systemkapitalismus, was nicht per se nur schlechte Seiten hat, aber was natürlich Gefahren birgt, fehlte da plötzlich so das Gegengewicht, habe ich das Gefühl. Und seitdem habe ich das Gefühl, werden Sachen denkbarer und die Armut wird größer, die Schere wird größer und so weiter und so fort. Und wird ja gerne weiß gemacht, dass der Riss zwischen den Menschen zwischen links und rechts verlaufen würde, da bin ich mir oft gar nicht so sicher. Ich glaube, dass, also wenn sich eine Sarah Wagenknecht zum Beispiel mit Frauke Petri trifft, dann finde ich das eigentlich gut, dass die miteinander reden. Und sie merken dann ja auch, dass
es gibt ja sogar parallele Positionen.
Ganz genau, es gibt parallele Positionen. Und ich glaube, der Riss zwischen den Menschen verläuft zwischen Arm und Reich, zwischen oben und unten, zwischen Macht und Machtlosigkeit. Das ist das, was die Menschen wirklich trennt. Und das trifft man natürlich auf der Straße.
Ja, und gerade in Europa sind Sie eben auch sehr viel unterwegs gewesen. Haben Sie das da in irgendeiner Form spüren können, wie die Menschen unterschiedlich damit umgehen innerhalb Europas?
Da müsste ich jetzt länger drüber nachdenken, als wir Zeit haben. Aber auf jeden Fall habe ich in Europa natürlich auch Ecken erlebt, wo es nicht so sortiert ist wie bei uns. Also die Banlieues von Paris sind halt wirklich ein hervorragendes Beispiel für definitiv gescheiterte Integration. Was wahrscheinlich hierzulande noch relativ gut funktioniert, ist da mal definitiv daneben gegangen. Aber ja, eine gewisse Ghettoisierung und Parallelgesellschaften, müssen wir uns nichts vormachen, gibt es bei uns auch.
Glauben Sie, dass Musik überhaupt etwas ausrichten kann oder ist das letztendlich auch Träumerei?
Das ist Träumerei. Es kann definitiv nicht die Welt verändern. Aber ich glaube, das ist einer Menge Mensch, die in eine ähnliche Richtung denkt, kann es Mut machen und kann es dabei helfen, mit einem guten Gefühl das weiterzumachen, was sie denken, was sie machen müssen. Also ich glaube, gerade Idealisten brauchen einfach ab und zu eine Unterstützung. Ab und zu brauchen sie auch einen dritten Arsch, aber ab und zu brauchen sie auch Unterstützung einfach, dass das, was sie machen, das Richtige ist.
Eine gewisse Nostalgie, glaubte ich, festzustellen in ihren Liedern. Beispielsweise, es gibt einen Song, Postkarten, und dann stolperte ich beim Hören des neuen Albums auch über den Song Schwarz-Weiß. Da kommt dann Postkarten auch in einer Zeile drin vor. Die ganze Welt als Stapel Postkarten gibt es bereits. Ein Haufen Bilder und fast immer in Schwarz-Weiß. Wie wichtig ist da Nostalgie?
Ich bin ein großer Fan von alten Sachen und von manuell funktionierenden Sachen. Also natürlich lebe ich trotzdem in der digitalen Welt, aber ich versuche sie immer aufzumischen mit solchen Dingen, also mit den Ursprüngen, also mit den Dingen, wo das irgendwann mal herkam. Das aktuelle Landstraßenmusikplakat ist zum Beispiel ein Foto, was wirklich so entstanden ist, wie die Anfänge der Fotografie waren. Also mit vielen Sekunden Belichtungszeit und mit so einer Stütze am Kopf, wo man eben ganz, ganz ruhig sitzen muss, damit dann wenigstens die Augen scharf werden. Ich benutze immer für die Grafik unserer Plakate und unserer Plattencover benutze ich immer Stempel und so weiter und so fort. Also ich mag solche Sachen sehr gerne.
Und gerade gibt es fast eine nostalgische Initiative, dass aus aller Welt am 15. März, also jetzt am Mittwoch, Postkarten ans Weiße Haus abgeschickt werden. Und das dann zu dokumentieren und damit eben auch die eigene Meinung über den amerikanischen Präsidenten kundzutun. Wäre das so eine Initiative, wo Sie sagen, ja, das entspricht eigentlich meinem Stil?
Und das finde ich sehr schön. Also den Teil des zivilen Ungehorsams daran finde ich gut. Also einfach was zu machen, was irgendein System durcheinander bringt, finde ich super. Also ich würde das auf jeden Fall unterstützen und auch eine schicken. Höre ich jetzt das erste Mal, aber es klingt sehr gut.
Gibt es so etwas wie eine Botschaft, die sich vielleicht durch Ihre gesamte Musik zieht?
Ja, also da sind wir wieder bei der Interpretierbarkeit von Sachen. Also dass man Sachen von mehreren Seiten betrachten muss, das wäre, glaube ich, wichtig. Also dass alles immer zwei Seiten hat, mindestens.
Hören wir jetzt auch bei Kann sein, Felix Mayer.
Kann schon sein, dass es gut ist, sich niemals zu fragen, was war nur passiert.
Das waren gerade ganz melancholische Töne, die wir gehört haben in Kann sein. Wie melancholisch sind Sie?
Es ist mir ein sehr geliebter Gemütszustand. Ich finde das ganz wichtig. Das ist, ich weiß nicht, ob das absurd ist, wenn man sagt, dass Melancholie zu meinem Glück dazugehört irgendwie. Also es ist, ich finde das ganz wichtig, so wie man für den nächsten Sommer irgendwie einen durchlebten Winter braucht, braucht es für mich eben auch die Melancholie, um dann auch wieder Euphorie empfinden zu können. Aber es braucht diesen Rückzug, es braucht immer die beiden Seiten, das, was ich vorhin schon sagte. Also es braucht immer das Gegenstück auch. Und so eben auch bei Ideen oder Denkansätzen. Ich erwische mich oft dabei, wie ich einfach die Gegenposition ergreife, weil es die immer gibt. Also wenn jemand behauptet, eine Sache wäre einfach genau so, dann stelle ich mich automatisch auf die Gegenseite, weil die gibt es eben definitiv auch.
Könnte aber auch Trotz bedeuten.
Ja, kann auch sein. ich finde auch, auch Trotz ist ein durchaus berechtigtes Gefühl. Es gibt schon auch Momente in dieser Welt, wo ich trotz die richtige Reaktion finde.
Und gab es so etwas, wenn eben auch diese Gefühlszustände so wichtig sind, gab es etwas, was Sie vielleicht mal lange in einem Gefühlszustand hat verweilen lassen, wo es schwierig war, dann auch wieder rauszukommen?
Nee, das würde ich nicht sagen. Also ich glaube, dass ich relativ stabil aufgestellt bin, so als Charakter. Und es gibt immer beides, aber immer auch im Wechsel. Also ich war nie irgendwie gefangen in einem Gefühl, dass ich dann abschütteln musste oder sowas.
Sie werden oft verglichen mit Jacques Brel und Tom Waits, so schreibt es das Label. Ich muss immer an Sven Regner denken. Welche Vergleiche kommen Ihnen noch unter? Hier die Hörer schreiben zum Beispiel auch was, klingt ähnlich wie Django Reinhardt, direkt ins Studio, schreibt hier gerade Dagmar aus Lethensteinsfeld.
Das war die Gitarre bei dem Nach der Mittelmäßigkeit-Lied.
Ja.
Genau das hatte ich mir auch vorgestellt, dass das so eine Django Reinhardt-Gitarre ist. Ich werde das Lob an den Gitarristen weitergeben. Das ist lustigerweise eigentlich überhaupt nicht seine Musik. Und wir haben ihm das so ein bisschen übergeholfen, aber er kann es einfach so wunderbar spielen.
Das heißt, manchmal muss man die Musik auch nötigen, ja?
Naja, man muss manchmal Leute zu ihrem Glück zwingen, ja. Das glaube ich schon.
Und diese Vergleiche, welche Vergleiche sind Ihnen dann noch untergekommen?
Alles Mögliche. Ich habe schon wirklich sehr, sehr unterschiedliche Sachen gehört. Natürlich gebe ich jetzt nur die wieder, die mir besonders gut gefallen haben. Früher hatte ich noch ein bisschen längere Haare und da wurde ab und zu mal Jim Morrison gesagt. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat immer, ist, wenn Leute gesagt haben, von der Stimme her wie Eddie Vedder von Pearl Jam. Und Rio Reiser kommt auch ab und zu mal vor.
Welcher Vergleich ging so gar nicht?
Mit Klaus Lage konnte ich irgendwie nicht so viel anfangen.
Und jetzt habe ich es doch gesagt, oh Gott.
Gibt es denn auch Straßenmusikervorbilder? Sass zum Beispiel ist ja auch jahrelang auf den Straßen Europas unterwegs gewesen.
Ja, wir haben mit Sass zusammen ja auch auf der Bühne gestanden. Sie hat uns ab und zu mal in ihr Vorprogramm eingeladen. Das ist auf jeden Fall mal eine ganz tolle Frau, die eben dieses Star-mäßige nicht so sehr hat. Obwohl die damals als Weltstar, also als wir sie das letzte Mal getroffen haben, ist 2-3 Jahre her, als Weltstar unterwegs war. Die kam gerade aus Asien und wollte danach nach Südamerika oder sowas. Raucht die mit ihren Jungs noch eine Zigarette vorm Konzert und spielt irgendwie noch ein paar Lieder an. Und man hat so das Gefühl, dass sie das wirklich, also die viele ziehen sich dann zurück und machen dann ihren Star-Auftritt und haben mit dem Rest irgendwie gar nichts mehr zu tun. Aber da hatte man das Gefühl, die ist mit Freunden unterwegs und die genießt es richtig. Also die zelebriert das auch sehr.
Wie sehr hat sie das Leben auf der Straße geprägt?
Das hat mich sehr geprägt, weil ich sehr viel aufnehme von dem, was da draußen passiert. Also ich, ob es die Dialekte sind zum Beispiel, wenn also die Sprache, die in einer gewissen Region dann gesprochen wird, man hat einfach viel Kontakt mit den Menschen und nimmt diese Geschichten so in sich auf. Ich bin sehr interessiert an Geschichten. Das ist immer, ich brauche ja dann auch wieder was zum darüber schreiben und insofern finde ich es sehr essentiell für meine Arbeit, mir Geschichten anzuhören und mich mit Leuten zu unterhalten. Und ich finde es immer sehr spannend zu wissen, wie Leute ticken, so nah, wie man dann halt wirklich an die Menschen rankommt. Insofern, ja, wir nehmen da viel mit.
Was sind die Kehrseiten des Lebens dort auf der Straße, dass Sie ja auch eine ganze Zeit so praktiziert haben, dass Sie selbst auf der Straße übernachtet haben dann?
Naja, wir haben nie auf der Straße übernachtet. Als wir durch Europa gefahren sind, haben wir uns immer schöne Plätze an Flüssen oder Seen gesucht. Auf der Straße geschlafen haben wir nicht. Es gibt eigentlich keine Kehrseiten, außer dass es irgendwann, wenn man älter wird, und ich bin jetzt 41, dann wird es ein bisschen anstrengend. Also ich bin froh, dass wir jetzt so unterwegs sind, wie wir jetzt unterwegs sind und dass wir die Straßenmusik so ein bisschen hinter uns gelassen haben. Was natürlich wahnsinnig anstrengend ist, dass man auf der einen Seite ist es schön, dass man immer Leute findet, mit denen man redet und die einen auch ansprechen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr anstrengend, den ganzen Tag da präsent zu sein und angesprochen zu werden. Also es gibt auch Tage, wo man das nicht so gut kann. Und das ist jetzt natürlich auf unseren Touren, wo wir dann in Häusern spielen, ist es ein bisschen sortierter. Aber im Endeffekt interessiert mich das immer noch genauso. Und ich gehe vorm Konzert raus und quatsch mit den Leuten und danach stehen wir auch ewig lange noch und trinken Wein mit den Leuten und unterhalten uns. Also ich bin da immer auf der Suche nach guten Geschichten und guten Eindrücken.
Existenzängste, hat es die je gegeben? Gibt es die?
Nicht wirklich. Ich meine, wir wohnen in Deutschland. Was soll einem groß passieren? Existenzängste eher global betrachtet, dass uns allen irgendwas Schlimmes passieren könnte. Also so wie die Römer bei... Nee, das sind nicht die Römer bei Asterix und Obelix. Nee, der Chef bei Asterix und Obelix, der immer Angst hat, dass ihm der Himmel auf den Kopf fällt. Sowas vielleicht eher, dass irgendwas passieren könnte, was uns alle durcheinander wirft. Aber innerhalb dieses Systems, solange dieses System so besteht, wie es ist, habe ich keine großen Ängste. Es läuft ganz gut für uns. Also ich habe nicht mehr, als ich wirklich brauche, aber mehr brauche ich ja eben auch nicht.
Zeit für einen Song haben wir noch. Wir hören jetzt als Abschluss, was haben Sie rausgesucht?
Gelegenheit macht Liebe. Ja, die vermutlich flüchtigste Form von Liebe ist in diesem Lied festgehalten.
Das ist die Nummer 5 des Albums. Und gibt es noch mehr Geschichte dazu?
Es sind auch wieder sehr viele Bilder, die auf Touren entstanden sind. Das viel zu klein geratene Riesenrad, was da drin vorkommt. Es gibt eigentlich, die Geschichte ist schon so viel Geschichte, dass es schwierig ist, dazu noch mehr zu sagen. Oder es macht so viele Türchen auf und Fenster auf. Es gibt eine Geschichte zu dem Video, was wir dazu gedreht haben. Fantastische Idee, es war nicht meine, deswegen darf ich das sagen. Und dieses Video in einer Einstellung zu machen und trotzdem kommen ganz viele Leute darin vor. Also es ist eine Kamerafahrt und die ist sehr langsam. Und ich dachte, als wir dieses Video produziert haben und als ich es dann gesehen habe, dachte ich, Wahnsinn, das wird total einschlagen. Und das tat es dann auf jeden Fall nicht so sehr, wie ich es vermutet hatte. Und dann bin ich irgendwann dahinter gekommen, dass es wahrscheinlich einfach zu langsam ist für die heutige Zeit. Es hat eine wahnsinnige Langsamkeit und die meisten klicken dann wahrscheinlich nach 20 Sekunden einfach weg. Also wer die Geduld hat, sich dieses Video dazu anzugucken, es lohnt sich.
Gerade wenn man dann einfach mal runterkommen will, ist das eine gute Möglichkeit. Ich sage herzlichen Dank an Felix Meyer heute vom
Danke, Tag. Dass ich hier sein durfte.
Eins gehört.